Während die Musikindustrie unter Rekordrückgängen leidet, verkauft sie über 200 Millionen Tonträger. Während Spotify von einem Tsunami an Songs überschwemmt wird, stechen ihre Downloadzahlen als Leuchtturm heraus. Während andere Künstler dem Kampf um 5 Sekunden TikTok-Ruhm zum Opfer fallen, versammelt sie 10 Millionen Menschen in 149 Stadien auf 5 Kontinenten. Am Höhepunkt der Streaming-Ära spielt sie die größte Welttournee aller Zeiten. Aber das vielleicht Wichtigste kommt erst noch. Denn während sich Influencer, Content-Creator und YouTuber in fragmentierten Teilöffentlichkeiten zerfasern, wird sie zum öffentlichen Phänomen mit Breitenwirkung. Ihr habt es schon erahnt, die Frau, von der hier die Rede ist, heißt Taylor Swift. Besonders ist sie nicht nur, weil sie so extrem erfolgreich ist, sondern weil sie etwas Unwahrscheinliches geschafft hat. Etwas, das im heutigen Zeitgeist beinahe schon anachronistisch wirkt. Wie sie sich dem Trend widersetzt hat, obwohl sie ihn auch bedient, hat Professor Jörn Glasenapp in seinem Buch Beyoncé und Taylor Swift – Run the World erforscht. Mit ihm möchte ich jetzt sprechen, bei Tunats Thema. Eher nähern möchte ich mich dem Phänomen Taylor Swift, das ja auch ein hochgradig mediales ist, mit Professor Dr. Jörn Glasenapp. Hallo Jörn.
Hallo, ich freue mich.
Ja, schön, dass du da bist. Du schreibst ein Buch über Taylor Swift und auch Beyoncé, beziehungsweise hast es schon geschrieben. Mal ganz doof gefragt, wäre es für dich auch in Frage gekommen, ein Buch über... Ja, zum Beispiel Dua Lipa, Miley Cyrus, Katy Perry oder Ariana Grande zu schreiben? Oder würdest du eher sagen, dass da Taylor Swift nochmal ein Sonderfall ist?
Ich glaube, von den genannten wäre vielleicht Dua Lipa noch denkbar, weil ich ihre Musik außerordentlich schätze. Aber tatsächlich als Phänomen und insbesondere, wenn man es als ein Phänomen betrachtet, den Popstar, den weiblichen Popstar, der weit über das Musikalische hinausgeht, dann ist Taylor Swift natürlich die erste Wahl, bei weitem. Denn da sind die allermeisten Implikationen im Spiel, die dann über das Musikalische hinausgehen. Sie ist einfach da eine Kategorie für sich und deswegen käme das nicht wirklich in Frage über Katy Perry sowieso nicht. Da glaube ich, die ist eher eine Gestalt sozusagen, die wirklich nicht mehr so Relevanz zu entfalten vermag. Also und aber andere genau da. Es bleibt bei Taylor.
Es bleibt bei Taylor. Okay, ja, du hast natürlich Dua Lipa eben schon angeführt. Die ist ja momentan auch in aller Munde. Die hat ja auch gefühlt alle 3 Monate einen neuen Top-Hit. Wir wollen das im Podcast so ein bisschen dann rausarbeiten, wo da die Unterschiede liegen und was da Taylor auch so besonders macht. Vielleicht kannst du aber schon mal so ein bisschen das anteasern, was das denn ist, was schon mal eine Unterscheidung aufmacht, jetzt zum Beispiel gegenüber so einem Superstar wie Ariana Grande, die ja auch wirklich Stadien füllt, die ja auch wirklich extrem gehypt wird in den Medien und irgendwie auch extrem im Mittelpunkt steht. Vielleicht kannst du da schon mal so ein bisschen drauf eingehen, was da Taylor Swift praktisch dann doch noch mal ein paar Quäntchen mehr ausmacht.
Ja, ich glaube, erstmal würde man, wenn man auf die nackten Zahlen eingeht, da würde man wahrscheinlich schon sagen, dass Taylor Swift auch diesbezüglich, was Verkäufe etc. anbelangt, in einer eigenen Liga spielt. Okay. Aber was ich, glaube ich, interessant finde, ist, dass spätestens seit der Eras Tour ist sie wirklich ein, ich sag mal, Kulturphänomen. Das heißt, wir begegnen ihr nicht nur in musikalischen oder Gossip Kontexten, sondern wir begegnen ihr zum Beispiel Rückblick auf den Wahlkampf Kamala Harris gegen Donald Trump in diesen Kontexten und zwar ganz massiv, zum Beispiel als Gegenfigur von Donald Trump, von der man annahm, die Republikaner haben es befürchtet, die Demokraten haben es gehofft, dass sie die Wahl entscheiden könnte. Solche Fragen zum Beispiel, die werden bei Ariana Grande oder bei Dua Lipa überhaupt nicht gestellt. Die stellen sich schlicht nicht, weil die Wichtigkeit, die Größe dieser beiden Stars dann doch mit Taylor Swift sich irgendwie nicht messen lässt. Also das wäre so ein Beispiel, bei dem man dann sagen kann, okay, sie spielt in einer eigenen Liga.
Okay, also auch so, was die Größe der Fankreise betrifft und auch die Albenverkäufen, die da sind dann vielleicht so Unterscheidungen von bombastisch oder sehr gut Ariana Grande und absolut kometenhaft bei Taylor Swift dann. Also das ist schon auf einem hohen Niveau, aber da gibt es dann nochmal so nuancierte Abstufungen, die man dann da machen kann. Ne?
Genau, ich würde, wenn man das so sagen darf, ich glaube, sie ist wirklich zurzeit, sie spielt in einer eigenen Liga. Das war, was weiß ich, 2015, 16 noch anders.
Okay.
Da spielte sie in einer Liga, unter anderem mit Beyoncé, die sicherlich dann auch recht schnell zu nennen ist. Aber mittlerweile spielt Beyoncé nicht mehr, und das meine ich nicht qualitativ, einfach nicht mehr in der Klasse von Taylor Swift.
Ja. Du hast die Eras Tour eben angesprochen, die war ja vor 2 Jahren, glaube ich. Genau, und die war nochmal ein ganz wichtiger Milestone, den du auch in deinem Buch rausgearbeitet hast, wo du gesagt hast, das war praktisch nochmal der letzte Step, der sie dann zum absoluten Weltstar gemacht hat. Da können wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ich dachte jetzt vielleicht den ersten Punkt, über den wir mal uns eingehender unterhalten könnten, wäre erstmal die Songtexte von Taylor Swift. Und da gibt es ja sozusagen auch vielleicht 2 wesentliche Faktoren, die man rausarbeiten könnte. Das erste ist das Storytelling, wo man sagt, da ist wirklich Taylor Swift auch nochmal eine eigene Liga, irgendwie mit einer ganz speziellen Erzählung, die sie aufbaut. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen skizzieren, was da so dahinter steckt, was ihre Songtexte da so vielleicht eine Tiefe gibt. Ist das der richtige Ausdruck?
Also ich glaube schon, das kann man schon sagen. Also Storytelling in Bezug auf Taylor Swift kann man wahrscheinlich in 2 Ebenen betrachten. Bleiben wir erstmal ganz konkret bei den Lyrics. Ich glaube schon, sie ist eine begnadete Storytellerin. Also ihre Lyrics sind fabelhaft, aber die Lyrics sind auch häufig oder allermeistens erzählend. Also wenn wir so einen Text uns anschauen wie All Too Well von dem vielleicht dann doch eindrucksvollsten lyrischen Text von Taylor Swift, würden mir wahrscheinlich viele Swifties recht geben, dann haben wir da doch tatsächlich so eine Erzählung einer auseinandergegangenen Beziehung und die Nachwirkung dieses Breakups. Und das erzählt sie ziemlich toll mit einer schönen Herbstbildlichkeit. Einzelne Szenen aus der Vergangenheit werden so aufgerufen, schlaglichtartig. Das macht sie außerordentlich gekonnt, sehr verdichtet, aber sehr pointiert gesetzt. Also man kann sicherlich All Too Well da so als ein Musterbeispiel rausheben, wie sie eben wirklich eine Erzählung in einem Text sozusagen platziert. Das ist sehr schön gemacht bei ihr. Aber ein anderer Punkt ist auch zu nennen, natürlich auch das Storytelling über ihr eigenes Narrativ sozusagen. Sie ist eine Meisterin, glaube ich, ihr Narrativ, das Narrativ Taylor Swift zu kuratieren, zu kontrollieren, etc. Das macht sie auch sehr gekonnt. Also es gibt so 2 Ebenen des Storytelling. Einmal das Storytelling ganz konkret in ihren Lyrics, fabelhaft. Sie arbeitet da auch tollen Metaphoriken, tollen Leerstellen, tollen Ambivalenzen. All das, was wir eigentlich von guter Lyrik dann auch irgendwie erwarten, das findet sich vielleicht nicht auf dem Niveau von Emily Dickinson, darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren, aber auf doch erstaunlich hohem Niveau. Und auf der anderen Seite eben das Storytelling Taylor Swift, die Story von Taylor Swift. Und die findet ja zum Beispiel jetzt, wenn wir so dran denken, die Hochzeit mit Travis Kelce wird stattfinden wahrscheinlich. Und wir haben so das Gefühl, das ist so ein ganz großer Erzählbogen, wenn wir uns die Biografie von Taylor Swift anschauen, über die sie ja auch immer wieder singt, die Suche nach der wahren Liebe, immer wieder sozusagen dann doch gescheiterte Beziehungen, sie hat noch nicht den richtigen gefunden und sie singt davon unter anderem schon seit 2008 You Belong With Me und so weiter. Und jetzt findet sie Travis Kelce. Jetzt kommt es sozusagen zu einer Hochzeit mit einem Mann, der mit ihrem Ruhm umgehen kann. Ein Footballspieler etc. Das ist fast märchenhaft. Ich setze das jetzt alles so ein bisschen in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Aber das ist so das Narrativ, was, glaube ich, jetzt so sehr zündet und an dem sie auch sehr konkret immer wieder gearbeitet hat.
Mhm. Natürlich spielen da nochmal andere Aspekte über die Songs hinausgehend eine Rolle, zum Beispiel Social Media. Wenn wir jetzt nur mal auf Textebene bleiben, diese Erzählung aufzubauen, die du jetzt gerade skizziert hast, könnte man sagen, dass Taylor Swift auch überspannt über mehrere Alben, über mehrere Songs, das so konsequent erzählt und so konsequent immer wieder daran Anstoß nimmt, an diesen Kosmos, den sie so ein bisschen da erschafft, dass sie das so konsequent macht wie keine andere, wie kein anderer, und dass das vielleicht auch zumindest jetzt auf Textebene oder auf erzählerischer Songebene ein starker Erfolgsfaktor ist, wo man sagen könnte, da ist sie eigentlich auch eine eigene Liga. Weil man kann ja sagen, auch andere Sängerinnen, die schreiben oder singen Love-Songs, ne?
Ja, ja. Da würde ich, erstmal würde ich ganz traditionell das Argument der Qualität setzen. Also, wenn man sich so die Texte von Folklore oder Evermore und so weiter anschaut oder auch All Too Well und das mit einem handelsüblichen Love-Song von irgendjemandem vergleicht, da wird man schlicht sagen können, okay, die einen Lyrics sind halt klischeebeladen, Stereotyp etc. Und die von Taylor Swift sind, oder zumindest die allermeisten, dann doch mit Widerhaken, sie durchbrechen Erwartungen, sie haben eine eigenständige Bildlichkeit etc. Die sind schlicht und einfach besser. Ich glaube, was du ansprichst, ist ein Punkt auch, das ist allerdings nicht nur auf die Lyrics bezogen, sondern generell, Taylor Swift vermag es irgendwie so eine ganze Welt zu gestalten, so ein Taylor-Verse nenne ich es auch an anderer Stelle, aber eine Welt, die irgendwie konsistent erscheint. Sie rekurriert auf ähnliche Dinge, dann natürlich diese ganzen Strategien mit inneren Verweisen von einem Album zum nächsten, die Easter Eggs, die das Werk in gewisser Weise zu einem Ganzen machen. Das ist etwas, was bei Taylor Swift, ich glaube, ein Erfolgsfaktor, ich würde nicht sagen, vielleicht Nummer eins ist, aber ganz wesentlich, dass sie viel mehr in Anführungsstrichen verkauft, als nur Songs und von mir aus eine Tournee, sondern eine ganze Welt verkauft sie. So ein bisschen das, was wir von Harry Potter kennen, das war viel mehr als so eine Romanreihe, sondern das war natürlich eine ganze Welt, in die man eintauchen konnte. Und die Swifties können bei Taylor Swift eben in eine Welt eintauchen. Und die ist auch, genau wie du sagst, lyrisch, also von den Lyrics sehr stark zusammengehalten. Also es gibt immer wieder Aspekte, die sich wiederholen, also Leitmotive regelrecht. Das ist auch von der Forschung und den Fans natürlich auch schon oft herausgestrichen worden, dass da so eine gewisse Homogenität in dem Werk dann auch erkennbar ist.
Ja, es ist ja vielleicht auch gerade die Fanbindung, du hast es angesprochen, dieses Taylor-Verse, das ist ja eigentlich nur logisch, dass da die Bindung auch erhöht wird, ne? Wenn man irgendwie sagt, das ist ja auch so ein bisschen sowas wie ein Safe Space oder irgendwie so ein Insider-Geschichte, so ein abgeschlossener Raum, der mit Codes durchzogen ist, und diese Codes können aber auch nur Personen entschlüsseln, die praktisch diese Sprache, diese Taylor-Sprache irgendwie gelernt haben. Und das hat natürlich auch immer sowas, wenn man das soziologisch betrachtet, das hat natürlich eine hohe Bindung, die da erzeugt wird und schweißt so zusammen, ne, und grenzt ab nach außen. So.
Ja, also erster Punkt, genau was du sagst. Es ist sicherlich Safe Space, ganz klar. Es ist sicherlich eine Distinktionsmöglichkeit. Man schließt sich mit jemandem zusammen, gleichzeitig distinguiert man sich nach außen. Georg Simmel hat das mal sehr schön gesagt, der große Soziologe, weil du gerade Soziologie ansprichst, so einer der Urväter der Soziologie, der hat über die Mode gesprochen, und Mode hat so etwas ganz Tolles, weil es so ein menschliches Bedürfnis sehr gut befriedigen kann. Auf der einen Seite möchten wir uns abgrenzen von anderen. Also wir tragen eine andere Mode als andere und sagen, nein, wir wollen nicht die Mode tragen, die ihr tragt. Und gleichzeitig schließen wir uns mit anderen zusammen und sagen, okay, ja, die tragen auch die Mode wie ich. Ich schließe mich also menschlich sozusagen mit Leuten zusammen. Also das ist so ein Grundbedürfnis, sagt Georg Simmel. Diese Distinktion, gleichzeitig aber sozusagen Verbindung mit anderen. Und das ist bei Taylor Swift genau dasselbe. Bei Fankulturen allgemein. Dass man sagt, ich bin Taylor Swift-Fan und kein, was weiß ich, Harry Styles-Fan. Und das heißt, ich distinguiere mich, gleichzeitig verbinde ich mich. Das ist elementar. Aber was du auch noch sagst, natürlich rein ökonomisch betrachtet, und daran denkt Taylor Swift bekanntermaßen auch immer, dass sie sagt, okay, wenn ich Easter Eggs setze, wenn ich so ein Taylorverse mitgestalte, das zusammenhängt, bleiben wir bei den Easter Eggs, dann zwinge ich natürlich meine Fans, damit die diese Easter Eggs auch kennen, das Video, was ich rausbringe, 20 Mal zu gucken mindestens. Und ich zwinge sie dazu, jede bescheuerte Vinyl-Edition, die ich rausbringe von Life of a Showgirl, die 20 Stück gefühlt, alle zu kaufen. Denn überall kann ja ein sozusagen Easter Egg verborgen sein. Mit anderen Worten, das ist natürlich auch ein ökonomischer Prozess, der da angeworfen wird, und gleichzeitig natürlich auch Fanbindung, logischerweise.
Ja, es ist natürlich so, dass man da eigentlich schon mal die Brücke schlagen könnte, eben halt auch zu Social-Media-Mechanismen, weil zum Beispiel auch Algorithmen wie TikTok oder YouTube, die kennzeichnen sich auch durch so Weiterempfehlungsmechanismen und sind auch oft darauf ausgelegt, dass man immer irgendwie dranbleibt. Und wenn man dann so argumentiert, dass, wenn dann zum Beispiel sagen, wenn man Taylor Swift irgendwie eine Insta-Story macht und da vielleicht dann auch nochmal vielleicht Easter Eggs auflöst oder neue sät oder Andeutungen macht irgendwie und irgendwelche Bezüge herstellt, ist das natürlich dann auch etwas, was dann auf ihre Social-Media-Aktivitäten praktisch greift. Das heißt, dass die praktisch die Grundlage legt mit ihren Alben, mit ihrer Musik, und die weitergeführt wird auf Social Media. Das heißt, sie profitiert eigentlich dann doppelt.
Ja, ich glaube, ohne jetzt zynisch zu sein und ihr das allzu sehr vorzuwerfen, ich glaube, Taylor Swift ist eine, ich fange mal erstmal nett an, ist eine wirklich überzeugte Künstlerin. Ich bin ganz sicher, die macht die Kunst, die sie macht, aus Herzblut und weil sie genau das machen möchte, etc. Aber sie macht auch alles aus einem kommerziellen Gedanken heraus. Und das heißt, wenn du sagst, sie verdient doppelt, sie verdient, glaube ich, an allem sozusagen. Und sie blickt sehr genau darauf, wie sie, brutal gesagt, auch noch mehr verdienen kann. Ja, und das merken wir, dass sie gerade als Unternehmerin wirklich auf eine Art, der österreichische Ökonom Josef Schumpeter, so ein Klassiker sozusagen, der sprach so von kreativen Zerstörern im Business, so Entrepreneurs, die in gewisser Weise die Regeln des Marktes durchbrechen und es anders machen und damit dann natürlich Erfolg haben. Ne? Man würde so eine Figur wie Elon Musk wäre sicherlich so ein schumpeterscher Entrepreneur. Und im Musikbusiness, in dem Taylor Swift eben ganz häufig auch die Regeln durchbricht oder die umschreibt, also mit anderen Worten das Feld neu definiert, ist sicherlich auch in gewisser Weise so eine kreative Zerstörerin, wie Schumpeter sich das vorgestellt hat. Und sie will verdienen an den Sachen, definitiv.
Dieser Faktor Social Media, den hat sie ja schon sehr früh begriffen, vielleicht sogar auch früher begriffen als alle anderen. Nämlich, vielleicht mag man sich noch dran erinnern, bevor es Facebook gab, gab es MySpace. Also das war so Ende der Nullerjahre. Und da hat zum Beispiel auch Taylor Swift von Anfang an begriffen, dass sie da aktiv sein muss, wenn sie erfolgreich sein will, um da mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Hast du da so ein bisschen einen Überblick, wo sie da herkommt, also rein historisch von ihren Social-Media-Aktivitäten, also wie das ins Rollen gekommen ist und wie sich das bis heute entwickelt hat?
Also es ist so, man kann das sagen, bei ihr ist es sogar noch überraschender. Sie kommt aus dem sehr traditionellen Country-Genre, das wissen wir natürlich. Na, die zumindest das erste Album ist nun wirklich noch richtig im Country verhaftet, 2006. Und man kann sich vorstellen, das Genre und die, die das praktizieren, sind erstmal nicht so jung. Taylor Swift war da, ragte sie raus und sie sind konservativ und auch medial konservativ und da war es nicht üblich, dass man über Social Media Kontakt zu den Fans massiv aufnahm. Taylor Swift hat das getan in diesem Feld Country und sie war aber generell, was Popstars generell anbelangt, da war sie sehr weit vorne und hat diese, das, was ihr jetzt immer noch sozusagen als Erfolgsfaktor massiv dienlich ist, nämlich dieses Näheversprechen zu den Fans. Mhm. Das hat sich ja bis heute, gelingt ihr das? Die heiratet im Madison Square Garden und die Fans denken immer noch, oh, meine Freundin heiratet, übertrieben gesagt. Also sie kann Nähe vermitteln. Und das hat sie von Anfang an getan, seit sie sozusagen ihre Karriere begonnen hat und mit großem Elan. Also sie hat da auch, das wissen wir, viel Zeit investiert, den Fans rückzuspiegeln, ich nehme euch wahr. Also dieser Rückkanal möchte ich es mal nennen. Und das ist etwas, was sie sehr lange auch immer aufrechterhalten hat und letztlich bis heute auf anderen Wegen natürlich, dass sie den Fans zurückspielt. Ich sehe euch, ich sehe eure Deutung meiner Songs, ich sehe auf den Konzerten eure Chants oder dergleichen. Und das ist schon etwas, was ganz wichtig ist, diese Nähevermittlung. Und das hat sie über Social Media massiv getan am Anfang und da ganz wesentlich da den Grundstein gelegt für eine Fan-Community, die in gewisser Weise so eine Nähe Verbindung zu ihr unterhielt und nicht so sehr wie die Fans von Michael Jackson natürlich eher eine Faszinationsbeziehung oder dergleichen.
Genau, das ist ja zum Beispiel auch den Unterschied zwischen Taylor Swift und Beyoncé in deinem Buch gezogen, wo du gesagt hast, Beyoncé ist eher so abgehoben und davon auch lebt, dass sie so eine abgeschlossene Person ist, die so ein bisschen unantastbar ist, ne?
Ja, Beyoncé operiert ein bisschen in einem Modus, wie wir ihn eher von Stars der 80er Jahre zum Beispiel kennen, von mir aus Michael Jackson, von mir aus Prince, der dann natürlich auch später in den 90ern, aber so die ganz große Phase von Prince wahrscheinlich in den 80er Jahren. Wir kennen das von Madonna auch, also mit anderen Worten Figuren, die irgendwie, ich möchte mal sagen, über uns stehen, außergewöhnlich sind. Es sind wirklich sozusagen Figuren, die nicht diese Möglichkeit uns eröffnen, das Gefühl, ich bin eine von euch auszubilden. Beyoncé tut das auch. Und ich wage die Vermutung, dass das nicht mehr so tragfähig ist, dieses Modell. Oder da muss ich einiges ändern. Denn gerade in Zeichen von Social Media stehen wir eigentlich, glaube ich, in Zeiten, in denen stärker darauf abgestellt wird, Nähe, Authentizität, Echtheit und dergleichen. Vielleicht auch sowas wie so eine kontrollierte Vulnerabilität, Verletzlichkeit, all das. Und Beyoncé transportiert das nicht. Aber sie hat natürlich immer noch riesigen Erfolg. Aber ich glaube, das ist eher so eine Star-Persona, die so ein bisschen aus der Vergangenheit kommt.
Okay. Was ja auch praktisch dann ein wichtiger Faktor ist, den es eigentlich so, wenn man das jetzt mal theoretisiert, zu überdenken gibt, ist, was steckt für eine Erwartungshaltung bei den Fans dahinter und wie kann ich diese Erwartungshaltung praktisch bedienen? Und da gibt es einen Begriff in deinem Buch, der mich so ein bisschen gestutzt hat und wo du vielleicht nochmal ein bisschen ausführen könntest, was so dahinter steckt. Und zwar ist das der Begriff der Mother.
Ja.
Was ist Mother?
Mother ist ja eine Appropriation, eine Aneignung aus dem Kontext der Drag- und queeren Kontexte der Ballroom-Kultur. Queere Tanzveranstaltungen von Black und Latinx-Communities, bei denen, das ist so eine sehr eigene Voguing-Kultur etc., bei denen das Wort Mother sozusagen für es sind ja auch Safe Spaces für queere Communities gewesen, diese Ballrooms, die Ersatzfamilien ausgebildet haben, sozusagen, dass queere Menschen, die von ihren eigenen leiblichen, ich stelle es jetzt mal sehr einfach dar, von ihren eigenen leiblichen Familien herausgeworfen worden, ob ihrer Queerness, fanden in gewisser Weise in sogenannten Houses, Und dann Ersatzfamilien und diese Houses wurden von Mothers geleitet. Mhm. Und das ist sehr schön. Gibt es einen interessanten Dokumentarfilm, sehr berühmt, Paris is Burning. Das als Empfehlung von 1990, glaube ich, ein sehr, sehr berühmter, auch von Judith Butler dann besprochener Dokumentarfilm, der diese Voguing- und Ballroom-Szene darstellt. Und da sind die Mothers in gewisser Weise so die Leiterinnen oder Leiter der einzelnen Communities. Und da wird dieses Wort Mother appropriiert aus diesen Kontexten. Und mittlerweile wird es auf Taylor Swift, aber auch auf Beyoncé und alle möglichen Stars übertragen. Ich glaube, der ganze queere Kontext fällt dabei natürlich über Bord. Und dann heißt es eben zu Taylor Swift, Mother bringt ein tolles Album raus. Und dann heißt es, Mother is mothering. Ne? Das ist dann eine Formulierung, die dann sagen soll, ja, Taylor rockt's mal wieder oder sowas. Ne? Okay. Ich glaube, das ist wieder so eine typische Aneignung aus queeren Kontexten. Kann man jetzt sehr schön problematisieren, kulturelle Appropriation und so weiter, was glaube ich durchaus stimmt in gewisser Weise, aber so ist es. Da kommt dieses Wort her. Und bei Taylor Swift ist es natürlich so und bei Beyoncé auch, wo der Mutterbegriff dann natürlich problematisch bei Taylor Swift zum Beispiel gesagt wird, wann bekommt sie endlich ein Kind? Wann wird sie endlich Mother? Ne? Also so diese Formulierungen sind sozusagen, auch wenn sie nicht explizit sind, aber man fragt sich, oder wenn man der Presse folgt, dann denkt man, okay, jetzt hat sie Travis Kelce, jetzt bekommt sie, gerade von rechter Seite wurde das auch gesagt, Charlie Kirk von der MAGA-Bewegung, jetzt muss sie a ton of children bekommen und dergleichen. Also man hat da so einen wirklich irren Fokus.
Ja. Mother ist ja auch so eine Versorgerfigur. Fällt da so dieses Kekse verteilen bei den Fans, Weihnachtsgeschenke liefern? Ist das sowas, was vielleicht auch irgendwie so sinnbildlich vielleicht so darunter fällt? So unterschwellig?
Ich glaube, das würde in den Ballroom-Kontexten viel besser passen. Ne? Die Mother der Häuser, der einzelnen Häuser, die sind, glaube ich, wirklich haben sowas Beschützendes, Nährendes etc. Da würden die Assoziationen, glaube ich, stimmen. Ich weiß nicht, ob das mitgedacht wird bei Mother, wenn es jetzt verwendet wird. Ich glaube nicht, aber du hast natürlich recht. Ich meine, klar, wenn man mal sagt, bei der Produktivität von Taylor Swift, dann ist sie eine sehr gute Mother, die uns mit sehr viel Content versorgt. Mhm. Das könnte man dann sicherlich sagen. Ne? Da wäre eine Kate Bush, die natürlich auch genial ist, die mittlerweile nur noch alle gefühlt 10 Jahre ein Album rausbringt, die wäre eine schlechtere Mother, ne? Jetzt so als Witz.
Die lässt einen so lange emotional
alleine. Ja, ne? Absolut. Ja, die lässt uns alleine und wir wollen es ja wirklich, ein neues Kate Bush-Album, aber nun denn, sie ist halt eine ganz böse Mutter.
Ja, oft wird davon gesprochen, unter anderem auch von deiner Seite, dass Taylor Swift andererseits durchaus eben halt auch ein knallhart kalkuliertes Produkt ist. Du schreibst, ich zitiere, von einer aufs strengste kuratierten Persona.
Ja.
Wir haben es eben gesprochen, im Gegenzug wiederum, wird dir aber eben diese ungewöhnliche Nähe und Zugänglichkeit gegenüber den Fans zugeschrieben, die ja auch so ein bisschen, das arbeitest du stark heraus, aus dieser Ungeschliffenheit resultiert. Trotzdem, wenn man sich im Endeffekt dann eine Frage stellt als Resümee, ist das nicht eigentlich ein unüberwindbarer Widerspruch?
Ja, also erstmal, ich würde mich bei Taylor Swift, glaube ich, verwehren, zu sagen, sie ist ein Produkt. Das ist sie unter gar keinen Umständen. Sie. Mm. Natürlich kann man das erstmal, aber wenn ich sage, sie ist ein Produkt, dann würde ich, glaube ich, ihr viel zu stark nur den Objektstatus zubilligen. Mit anderen Worten, Taylor Swift ist, wenn überhaupt, Subjekt und Objekt. Sie verkauft sozusagen das Produkt Taylor Swift. Und da ist sie, das will ich damit sagen, überhaupt nicht Marionette der Kulturindustrie oder von irgendwelchen Leuten, die das Produkt Taylor Swift verkaufen. Also ich glaube, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, eine Britney Spears war, glaube ich, über langen Zeitraum ein Produkt von anderen, meistens Männern, die sie verkauft haben. Aber Taylor Swift ist für die Entscheidung, die unter ihrem Label stattfinden, massiv verantwortlich, hauptverantwortlich, sie entscheidet. Dasselbe gilt für Madonna, dasselbe gilt auch für Beyoncé. Also ich glaube, wir haben diese Vorstellung, ein Produkt zu sein. Das ist, glaube ich, Madonna war da unter den Superstars, den weiblichen, glaube ich, so der erste, der ganz massiv sozusagen ein ganz neues Bild von weiblichen Popstar, nämlich eine knallharte Unternehmerin. Das hat man bei Madonna sicherlich das erste Mal so, schon Mitte der 80er Jahre war das klar, dass sie kein Produkt im Sinne Marionette oder dergleichen ist. Und bei Taylor Swift ist das auch so. Aber natürlich, du spielst darauf an, dass du sagst, auf der einen Seite diese Nahbarkeit,
Best Friends oder, so?
Best Friends, genau. Mhm. Dieses, wir nehmen sie wahr als jemanden, die unsere beste Freundin, ältere Schwester oder dergleichen sein könnte. Und auf der anderen Seite eben dieses kommerzielle Kalkül, das bei allem eine Rolle spielt. Ich sag mal, für das Produkt Taylor Swift ist es elementar wichtig, dass sie wahrgenommen wird als authentisch, wahr, auf dem Boden geblieben und dergleichen. Das ist elementar für sie. Aber natürlich wäre es falsch zu sagen, das ist das Gegenteil einer Inszenierung. Also man könnte auch sagen, ja, sie vermag es, unglaublich gekonnt, uns das Gefühl zu vermitteln, sie sei authentisch, auf dem Boden geblieben, etc. Da muss man erstmal unterscheiden. Ich will damit nicht behaupten, dass Taylor Swift alles fake ist, dass die nur schauspielert und so weiter und eigentlich total abgehoben ist und total anders, aber immer, sobald eine Kamera auf sie gerichtet ist, plötzlich spielt sie in gewisser Weise die Nahbare. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da vieles durchaus sozusagen dem entspricht, was sie auch wirklich ist. Fakt ist aber, dass eine ganz große Qualität und ein Erfolgsfaktor ist, ich sagte es bereits, dass sie das zu kommunizieren vermag. Und das gehört bei einer Sängerin, das muss man sagen, die ganz zentral aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit ihre Songs entwirft, die uns in gewisser Weise sehr nah an sich ranlässt, an ihre seelischen Zustände und ihre Lebenswirklichkeit, ihre Beziehung etc., dann passt das natürlich sehr gut, dass sie das mit einer Persona in gewisser Weise kommuniziert, die auch sonst irgendwie uns nah erscheint. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Ja, es ist, glaube ich, ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch unbedingt sein müsste, aber klar, wenn man sagt, sie ist irgendwie unsere beste Freundin und gleichzeitig zieht sie uns das Geld aus der Tasche für die 20. Vinyl-Edition, da beißt sich was, das sehe ich schon durchaus, ja.
Ja, oder auch mal unabhängig jetzt, sagen wir mal, von irgendwie so Ausnehmstrukturen oder so, irgendwie auch von der Inszenierung, also dass das ja durchaus auch schwankt. Also ja, zum Beispiel natürlich. Gerade diese Inszenierung auf dieser Eras-Tour, wo sie ja wirklich so als so ein heroisches Ich, was über den Leuten irgendwie zum Teil auch schwebt, das ist ja dann praktisch ein Wechsel von der, sagen wir mal, Social-Media-Ebene, auf der sie dann kommuniziert. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen ein ständiges Changieren oder so, könnte man vielleicht das was nennen, oder?
Ja, ist richtig. Allerdings, ich weiß nicht, ob du auf der Eras-Tour warst. Also sie legt sehr viel Wert drauf. Natürlich, sie spielt so die einzelnen Eras da durch, ist ja klar. Und dann gibt es Eras, was weiß ich, Reputation, da tritt sie wahrscheinlich so ein bisschen abgehobener schon vom Look her auf. Aber dann gibt es natürlich ganz zentral die Momente, bei denen sie dann die Nahbarkeit wieder ganz stark kommuniziert. Dann hat sie immer den Akustikset, wo sie nur sozusagen mit akustischer Gitarre oder am Klavier sitzt. Und dann sieht man sie auch wirklich mit völlig zerzaustem Haar, was einer Beyoncé wirklich nicht passieren würde. Also Beyoncé würde sehr stark Wert darauf legen, dass sie eben nicht so in Anführungsstrichen profan irdisch daherkommt. Mhm. Das spielt Taylor Swift dann sehr stark aus. Oder dass Taylor Swift, wenn Fehler auf der Eras Tour passieren und dergleichen, dann spielt sie die mit Werf aus und stellt den Fehler regelrecht als etwas dar, das sie menschlicher erscheinen lässt, nahbarer. Da gibt es den schönen Vergleich, Beyoncé auf einer Tournee, ne, da gerät das Haar von Beyoncé in einen Ventilator rein. Und dann ist sie so wirklich an diesen Ventilator geheftet und dann singt sie weiter, als sei nichts gewesen und wählt immer noch sozusagen die gefährlichsten Phrasierungen und Melismen in aller Perfektion, bringt sie Halo zum Ende sozusagen, wo eine Taylor Swift ganz sicherlich so eine Sequenz dann eher als Witz ausstellen würde. Und da sehen wir sehr deutlich, Humor ist etwas, was sich mit Göttern nicht gut verbindet. Über eine Göttin sollten wir nicht lachen. Und Beyoncé weiß das ganz genau. Wenn sie diesen Status der Überirdischen bewahren muss, dann muss sie da Contenance bewahren. Aber wenn Taylor Swift, und das gab es immer wieder, auch Videos zeigen das oder zeigten das von der Eras Tour, wenn die Haare zum Beispiel wirklich ihr zu Berge standen durch irgendwelche, ich weiß gar nicht wodurch, also durch, ich glaube, das sind dann vielleicht elektrostatische Phänomene, dann stellt sie das lustig als Bad Hair dar. Eben das, was jeder kennt. Das sind dann so Momente auf der Eras Tour, wo sie die Perfektion, von der du sprichst, immer wieder durchbricht.
Das ist natürlich ein interessanter Faktor und irgendwie auch zu hinterfragen, vielleicht auf so einer kulturtheoretischen Ebene, ob die Fans diese Persona als solche wahrnehmen oder ob das eher unterbewusst stattfindet und das dann trotzdem, weil so wie es sich jetzt anhört, bei dir ist diese Persona, auch wenn sie da ist, schon etwas, was ja dann eigentlich zwischen den Fans und der ganz privaten Taylor Swift steht, das aber kein Bremsklotz irgendwie in dieser Beziehung ist, sondern vielleicht ein Stück weit auch so ein bisschen was Produktives dann hat, ne?
Ja, also erstmal, wir wissen natürlich nicht, wer Taylor Swift ist. Das ist ja klar, ne? Wir sehen nur die Taylor Swift, wie sie uns medial begegnet. Und dann ist klar, wie überzeugend ist eine, ich sag mal, Authentizitätsinszenierung. Und die von Taylor Swift scheint sehr gut zu funktionieren, denn die Fans nehmen sie als authentisch und down to earth etc. wahr. Das funktioniert schlecht.
Ist ja erstaunlich, weil es ja durchaus aber auch Brüche gab. Weil zum Beispiel, du hast es angeführt, diese Female-Clique, wo ich glaube Gigi Hadid ist dabei.
Ja, ja. Die ganzen Supermodels, das war in der Eras von 1989, da hat sie sich sehr stark umgeben mit, ich sag mal, weißen Superausseherinnen und Stars. Und da waren viele Fans dann tatsächlich irritiert und sagten, hallo, das ist doch nicht sozusagen die Taylor, meine Freundin, die ist ja nur mit so hübschen Frauen zusammen. Passt doch gar nicht zu ihr. Und das war durchaus so ein gewisses Problem. Gleichzeitig wesentlicher Faktor, dieser Zoff mit Kanye West und Kim Kardashian, wo im Raum stand in gewisser Weise, Taylor Swift sei eine Lügnerin regelrecht. Das war für ihr Narrativ ziemlich problematisch, weil das Narrativ Taylor Swift immer darauf aufbaute, die ist so, wie sie sich uns zeigt, die ist so und die ist authentisch und dergleichen. Und plötzlich durch diese ich sag mal doch so miesen Machenschaften von Kanye West und Kim Kardashian, stand sie zeitweilig in der Öffentlichkeit als Lügnerin. Und das war für ihr Image, für ihr Narrativ nicht gut. Letztlich hat sie das souverän überstanden, aber das sind so Momente, wo es mal brüchig wird. Und natürlich ist wahrscheinlich diese Hochzeit, die ja jetzt im Madison Square Garden stattfinden wird, wahrscheinlich auch so eine gewisse Problematik, sehe ich da schon, dass wenn da irgendwie ein derartiger Aufwand betrieben wird für eine Hochzeit, dass vielleicht das nicht mehr ganz so leicht zu kommunizieren ist. Ich bin eine von euch, ne?
Das führt dann trotzdem nicht zu nachhaltigen Brüchen dann, ne? Auch zum Beispiel diese ganzen Dating-Geschichten, das waren ja teilweise dann auch mit Harry Styles und irgendwie mit John Mayer, glaube ich. Das waren ja praktisch auch alles Promis, wo man eben sagen kann, hey, wenn du eigentlich so das Girl von nebenan bist, warum fokussierst du oder beschränkst du dich so extrem auf diesen Promi-Status? Das arbeitet natürlich auch mit Unterstellungen, aber irgendwie ist es schon auffällig dann auch dann, ne? Das wäre ja eigentlich auch ein Grund, wo man eigentlich sagen könnte, dass das so ein bisschen als Hindernis dann praktisch im Weg steht, so dieser Erzählung.
Also bei ihr hat man, also man hat natürlich frauenfeindlich, wie die Presse damals insbesondere und noch immer ist, aber damals besonders stark, hat man ihr eher vorgeworfen, okay, du datest ja andauernd Männer. Mit wem gehst du denn heute nach Hause, so etwa? Das waren Dinge, die Taylor Swift dann auch zu Recht zum Anlass genommen hat, massiv Kritik an der Misogynie der Medien zu üben. Ja. Ich glaube, man hat nicht so sehr gesagt, okay, du bist eine von uns, aber du datest jetzt Harry Styles. Warum nicht einen normalen Typen? Der Diskurs, glaube ich, kam nicht auf. Es war eher bei den Freundinnen. Bei dieser Clique, sozusagen ihrem, so hieß es, Squad damals, das eben bestand aus nur aus so schönen und dann auch noch weißen, reichen Menschen. Das fand man nicht ganz so gut. Also es gibt eine Jugendfreundin von Taylor Swift, Abigail, die immer wieder auch eine Rolle spielt, auch in der Doku Miss Americana vorkommt. Und die, glaube ich, ist bei den Fans viel mehr gelitten, weil das ist so die Jugendfreundin. Das ist auch eine, die jetzt nicht im Star-Rampenlicht steht und so weiter. Das hat man immer sehr geschätzt. Ja, Abigail und Taylor, ach ja, Jugendfreundin und guck mal und so weiter. Ich könnte auch Abigail sein, so etwa. Ne? Aber ich glaube, bei den Dating, also den Partnern von ihr, hat man das nicht gesehen. Ich meine, dann Joe Alwyn, der Partner vor Matty Healy, muss man sagen. Also mit dem war sie ja 7 Jahre zusammen, so eher ohne ihm zu nahe zu treten. Ich finde ihn als Schauspieler wirklich gut, aber eher so ein Nebenschauspieler, was so Nebenrollen anbelangt. Durchaus Schauspieler, durchaus in Filmen präsent, aber eher auch nicht der glamouröseste Star, den man sich so vorstellen kann, sondern eher so in der zweiten Reihe allenfalls.
Das ist ja eigentlich in dem Kontext nochmal die spannende Frage, das ist auch meine Initialzündung gewesen, obwohl ja Taylor Swift schon so nahbarer ist oder nahbar ist, wie man auch immer austariert, im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel Beyoncé, dass aber trotzdem eigentlich auch Taylor Swift eher im Vergleich zum Zeitgeist ein Paradoxon ist, oder? Also so im Influencer-Zeitalter, wo man so YouTuberinnen und YouTuber hat, die eigentlich eher so eine hemdsärmlichere Kommunikation haben, überhaupt gar nicht mehr die Bühne als ihre Auftrittsfläche nutzen. Ist das nicht etwas, wo man sagen könnte, dass solche Figuren wie Taylor Swift heutzutage unmöglich sein müssten?
Wie meinst du das? Also erstmal, sie ist ja Musikerin und wir wissen, spätestens seit der Eras-Tour, wissen sehr viele Menschen, dass, was schon immer seit langem der Fall ist, dass das Geld im Musikbusiness natürlich nicht mehr durch die Absatzzahlen, das Streaming der Songs und so weiter verdient wird, sondern auf Tour, auf Tournee. Da ist das große Geld zu machen. Also mit anderen Worten, sie muss da auf Tournee gehen, das heißt dann auch Merchandise und so, oder was meinst du?
Nee, ich meine das eher so, du hast ja zum Beispiel auch gesagt oder die Aussage getroffen in deinem Buch oder hast die Frage in den Raum geworfen, wie steht es um das heroische Potenzial von Popstars?
Ja.
Und so, dass so dieser Vorgang der Heroisierung, dass der eigentlich heutzutage nicht mehr im Zeitgeist liegt, so rein vom Emotionalen her. Und dass, wenn alle gerne selber Content Creator sein wollen, sie eigentlich so diese Zuschreibungen, das ist jetzt ein Megastar, gar nicht mehr machen wollen, weil sie das ja dann auch in einer anderen Relation zu sich selbst setzen würden, also praktisch eher devot sind und eher sich dann darunter verankern. Also ist das nicht eher was so ein bisschen perplex ist oder eher einen Widerspruch eigentlich auch bildet?
Also ich habe das in einem Kontext in meinem Buch genannt, also diese Heroisierung, die häufig auch in der Forschung gemacht wird, dass man Stars und Helden häufig ähnlich fassen kann, dass die vieles gemeinsam haben, unter anderem, was weiß ich, auf der einen Seite identifikationstauglich. Wir können uns mit dem Helden identifizieren, deswegen, denn Helden sind keine Götter, sondern eher sozusagen so, dass wir uns noch mit ihnen identifizieren können. In der, Herkules eher so Halbgötter. Und auf der anderen Seite sind sie vorbildstiftend. Und das ist, glaube ich, bei Taylor Swift richtig gehend perfekt. Kommt das zusammen? Auf der einen Seite ist sie natürlich größer als wir und vorbildtauglich. Wir können in gewisser Weise sagen, ich möchte jetzt ihrem Beispiel folgen, auch wenn ich jetzt ihr feministisches Engagement nicht so hochsetzen möchte, wirklich nicht. Aber ich bin jetzt auch so wie Taylor, dass ich mich für Frauen stark mache hier und da mal. Oder ich mache von mir aus, als sie 2019 für die Queer Community sich ausgesprochen hat, da nehme ich sie auch als Vorbild und so weiter. Auf der anderen Seite ist sie auch identifikationstauglich, dass sie eben eine von uns ist, worüber wir lange gesprochen haben, also nicht eine von uns, sie wirkt als eine von uns. Das wären so Faktoren, die Aber darauf willst du nicht hinaus. Also,
ja, also so ein bisschen die Frage, die vielleicht dahinter steckt, ist, wollen die Fans oder wollen die Leute heutzutage überhaupt noch Superstars? Weil das ist ja auch zum Beispiel was man ganz grundsätzlich in Frage stellen könnte, wo man sagt zum Beispiel, dass auch gerade Rezeptionsgemeinschaften oder zum Beispiel Sendungen, Filme und so, auch gerade in Musik, dass das alles total fragmentiert eigentlich geworden ist und dass es nur noch ganz, ganz wenige gibt, wo sich wirklich so eine ganz starke Breitenwirkung drauf konzentriert.
Ja.
Und das, wo man sagen könnte, aber das Taylor Swift, gelingt das noch? Und ist das nicht, ist das vielleicht auch ein Widerspruch, dass man sagt, oder ein Widerspruch in uns allen, wo wir sagen, wir wollen einerseits, wollen wir auf Rezeptionsebene was haben, wo wir so komplett irgendwie gefühlt auf Augenhöhe sind, aber irgendeinen Punkt brauchen wir schon auch noch, den wir extrem idealisieren können, weil uns das irgendwas gibt?
Ich glaube, Letzteres ist wahrscheinlich richtig, glaube ich. Und bei Taylor Swift, für meine Begriffe, eignet die sich sehr gut. Oder es ist nicht ganz überraschend, dass Taylor Swift mit ihrer Musik, und das ist jetzt nicht ein wertender Begriff, eher positiv, ihre Musik ist wirklich Mainstream. Und Mainstream heißt natürlich anschlussfähig an viele Rezipierende unterschiedlichster Couleur auf der einen Seite, aber nicht nur das, sondern auch, man kann sie zu jeder Beschäftigung, sei es Autofahren, Tanzen etc. hören. Sie arbeitet diese Musik nicht mit großen Ausschlussfaktoren. Also bei ihr ist es nicht so, dass man sagt, zum Beispiel, ja, nee, R&B höre ich nicht so. Oder Metal, nee, ist nicht meins und so weiter. Bei ihr ist sozusagen die Range dessen, wo es anschlussfähig ist, unglaublich breit. Und das, glaube ich, ist so ein Faktor, der bei ihr schon stark ist. Aber ich gebe dir natürlich recht, sie bedient auch natürlich diese Vorstellung, dass ich eben die Texte auf eine Art und Weise interpretieren kann, so für meine Lebensrealität nutzen, was zum Beispiel auch etwas ist, was bei Taylor Swift sehr spannend ist, dass die Texte so offen formuliert sind, so leerstellenreich und so enigmatisch in gewisser Weise sind, dass unterschiedlichste Fans mit diesen Texten auch kreativ werden können und die auf ihr eigenes Leben übertragen können. Also das ist sicherlich auch etwas, also die Fans werden auch in ihren Nischen erreicht, wenn man das so ein bisschen so argumentieren könnte. Also wir sehen es ganz stark bei den queeren Taylor Swift Fans, die eben die Songs, und Taylor Swift gibt da durchaus Anlass zu, mit ihren Lyrics, den Zweideutigkeiten, dass also queere Fans ihre Songs auch queer lesen können. Wo eigentlich nach orthodoxer Lesart eher heteronormative Lesart eigentlich im Raum steht. Aber geben die Songs durch Markierung doch die Option, sie auch queer zu lesen. Das sind so Dinge, die da, glaube ich, eine große Rolle spielen, dass Taylor Swift auf der einen Seite riesig ist, weil hochgradig anschließbar, sei es, weil sie Mainstream macht, sei es, weil ihre lyrischen Texte so breit sind und da, also breit lesbar sind, unterschiedlich lesbar sind und dann eben, dass die Fans das dann auch tun und jeder und jede dann auch mit Taylor Swift was Unterschiedliches machen kann.
Ja, Jörn, einen Zusammenhang könnte man ja auch nochmal da herstellen, was du eben gesagt hast, mit dem Feminismus, der ja dann nicht immer so ganz konsequent gewertet wurde. Du hast das, glaube ich, Girlboss-Feminismus genannt.
Also, nicht nur ich, es ist so, dass Taylor Swift, glaube ich, was man ihr nicht wird absprechen können, dass sie durchaus feministische Ambitionen hier und da hat erkennen lassen. Ich drücke es jetzt wirklich sehr schwach aus. Also wenn wir uns so einen Song wie The Man anschauen, der eben in gewisser Weise sagt, wenn ich ein Mann wäre, dann hätte ich es in meiner Karriere erheblich leichter gehabt als Frau. Oder wenn man ihre Reden auf Preisverleihungen etc. nachvollzieht und dann sieht, wie sie eben über die systemische Misogynie des Musikbusiness reflektiert oder sich darüber echauffiert oder wenn sie eben sowas anmerkt, ja, bei mir werden die Boyfriends gezählt, weil ich eine Frau bin, andere männliche Künstler, die werden überhaupt nicht befragt diesbezüglich, dann ist das ganz klar etwas, bei dem sie zumindest darauf verweist, hier geht so nicht mit Frauen um, so läuft das nicht. Und gleichzeitig ist sie natürlich auch gerade so in den Zeiten so 2000, so Mitte 2010er Jahre, da war der sogenannte Girlboss oder Lean-In-Feminismus ziemlich stark. Also die Vorstellung, dass man sagt, Frauen müssen sich reinhängen, to lean in, um an die Spitze zu kommen. Und wenn Frauen an der Spitze sind, dann wird sich das schon auch generell auf alle Frauen auswirken. Das wurde, glaube ich, kann man sagen, widerlegt. Und dieser Girlboss zum Beispiel, ne, dann kann man sich vorstellen, eine Frau gelangt in den Vorstand einer Firma. Warum? Weil sie zu Hause 3 Nannies hat, die dann wahrscheinlich, fies gesagt, dann noch aus irgendwelchen unterbezahlten Ländern kommen, etc. Also mit anderen Worten, man kann sich lebhaft vorstellen, dass der Erfolg einer Frau abhängig ist von der Ausbeutung von 3 anderen Frauen.
Also ja, die soziale Ungleichheit ist praktisch dann nicht
so
mit im
Bereich. Sowas zum Beispiel, ne? Sowas. Dann ist natürlich bei Taylor Swift immer wieder die Sache, okay, wo ist bei dir der Faktor Intersektionalität, also mit anderen Worten, schwarze Frauen, behinderte Frauen, queere Frauen, wo ist das bei dir? Das ist alles nicht drin bei ihr. Fakt ist, man wird deswegen nicht sie sozusagen zu einer patriarchalen Marionette deklarieren können. Nein, ich glaube, da ist sie durchaus auch Vorbild tauglich, wenn sie sich gerade im Musikbusiness speziell von Männern nichts gefallen lässt. Also ihre Vita, ich könnte das jetzt aufzählen, Swifties wissen das, ist durchzogen von Kämpfen gegen Männer. Sei es Kanye West, sei es Scooter Braun, sei es Scott Borchetta, sei es Bob Lefsetz. Also immer wieder gerät sie mit Männern aneinander und sie wählt dann den Kampf und sie gewinnt den Kampf. Also das sind so Dinge, die finde ich dann schon stark und das ist durchaus sozusagen vorbildtauglich für Frauen. Lasst euch nichts gefallen. Fakt ist, das Ganze ist so ein bisschen geschmälert, wenn man sagt, ja klar, Taylor Swift kann das natürlich. Wenn man zweifache Milliardärin ist, klar, dann kann ich auf den Tisch schauen. Nichtsdestotrotz, man sollte es für meine Begriffe nicht ganz so schlecht reden und so massiv kritisieren. So, das ist meine Position. Aber wie gesagt, feministisch avancierter geht es definitiv als das, was Taylor Swift liefert. Was jetzt, glaube ich, bei ihr so ein bisschen ist, was einige enttäuscht hat, ist eben, dass ihre Geschlechterperformance, sage ich mal, seit einiger Zeit so ein bisschen ins traditionell Reaktionäre kippt. Und das ist bei den Verlobungsfotos erkennbar, die dann doch sehr tradwifey daherkamen für viele. Wenn wir uns die Lyrics von einem Song wie Wishlist anhören, dann ist auch nicht gerade so dieser feministische Spirit erkennbar, sondern doch eher wieder sehr traditionell weibliches Rollenverständnis. Ich sage immer, man darf auch als Feministin mal eine andere Rolle spielen. Man muss nicht immer sozusagen einheitlich operieren. Ein Mensch besteht aus vielen Facetten. Aber da würde ich schon sagen, das sind so Momente, bei denen eben das, wofür man Taylor Swift vielleicht auch zu stark dann gefeiert hat, die feministische Ikone Taylor Swift, das war sie nie, aber das beißt sich dann vielleicht so ein bisschen. Na, das würde ich sagen. Und gekoppelt ist das bisweilen dann auch noch an das Faktum, dass sie sich seit ihrem Endorsement von Kamala Harris nicht mehr politisch gegen Trump geäußert hat, was viele sehr enttäuscht hat. Sie hat das noch in der Miss Americana Netflix-Doku, da sagt sie, als sie sich entscheidet, gegen Trump sozusagen Stellung zu beziehen, da sagt sie, sie wollte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und deswegen muss sie jetzt was gegen Trump sagen und ihre Berater, unter anderem ihr Vater, die sagen richtig, lass das, bitte nicht und so weiter. Und sie sagt so fast unter Tränen oder explizit unter Tränen, doch, ich muss das machen, ich möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Also mit anderen Worten, sie flaggt das sehr stark aus als ein Herzensanliegen von ihr, sich politisch gegen Trump zu äußern. Und jetzt sind doch viele enttäuscht und ich schließe mich da ein, dass Taylor Swift sich überhaupt nicht mehr äußert gegen Donald Trump und das ist schon so ein bisschen irritiert.
Ja, Ja, man könnte da wieder, weil da denke ich mir dann immer so, das ist doch so eigentlich eine Scheinheiligkeit, die man da spüren könnte, wenn man irgendwie sagt, sie stellt sich dann jetzt auf einmal so als eine sehr konservative Frau, die sich irgendwie ihrem Mann, den Travis Kelce, den großen Footballspieler, irgendwie unterordnet, da irgendwie so seine Kinder gebären will und den Haushalt für ihn führen will, während er draußen auf dem Spielfeld irgendwie steht und die große Karriere macht, dass das, man das eigentlich als Fan-Community auch so ein bisschen als Verrat vielleicht irgendwie empfinden.
Ja, da muss man so, wieder oder? Genauer, da muss man genauer schauen, das ist nicht das Narrativ und das glaube ich, das Narrativ ist schon, dass sie einen Partner gefunden hat, der total akzeptiert und bestens damit leben kann, dass sie der Superstar ist und der also unglaublich supportive ist. Das feiern die Fans an dieser Beziehung. Also mit anderen Worten, der Travis Kelce bekommt den Segen der Community dafür, dass er, pompös gesagt, ihr gut tut. Sie hat endlich jemanden gefunden, der sie versteht, der sie zu schätzen weiß und der kein Problem damit hat, dass sie der Star ist. Okay. Und Travis Kelce kommuniziert das ganz klar und sehr überzeugend, dass er nicht der Typ sein wird, der sagt, Baby, hast du mir kein Essen gemacht? Nein, nein, nein. Also der kommuniziert was ganz anderes und deswegen funktioniert es auch so gut. Ich glaube, Travis Kelce, das darf man sagen, ist bei der Fan-Community der bis bei weitem beliebteste Partner, den Taylor Swift je hatte.
Okay, also diese Treadwife, das hast du eben angesprochen, Hymne, würdest du eher sagen, müsste man vielleicht nicht allzu ernst nehmen, wo man sagen kann, da schlüpft sie vielleicht, da durchspielt sie vielleicht ein mögliches Rollenkorsett oder eine mögliche Facette, die es auch geben kann.
Sagen wir mal so, die Fans, ich sage es ganz ehrlich, richtig klasse finde ich den Song, schon musikalisch nicht. Und die Lyrics, da hat sie deutlich bessere geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich sie, aber das weiß sie natürlich viel besser, was funktioniert, ob ich ihr dazu geraten hätte, diese Lyrics zu verwenden. Ich glaube, es wäre besser gewesen, noch ein zweites The Man oder sowas zu präsentieren. Ne? Okay. Insbesondere auf dem Album, das ist ja, gut, da gehen wir jetzt schon tief rein. Dann ist da ein Song Actually Romantic, wo sie so ein Diss-Track gegen Charlie XCX, also gegen eine Kollegin dann so platziert, wo man dann so sagt, ist das jetzt auch so nötig, dass du als Megastar, als Riesenstar so auf einem anderen, auf einer Kollegin dann so rumreitest in einem Song? Ist das notwendig? Also die, ich würde sagen, von der Geschlechterperformance hat das letzte Album für meine Begriffe noch Luft nach oben. So würde ich schon sagen.
Okay. Ja, ich glaube, da gibt es auch noch mal auch ein paar andere Widersprüchlichkeiten. Ich glaube, da könnten wir noch anderthalb Stunden oder zwei Stunden drüber diskutieren. Den letzten Punkt, den ich noch wichtig fände, und das ist noch mal ein anderer Punkt, der mehr so in die Musikindustrie-Richtung geht. Also da würden wir praktisch noch mal einen Schritt zurück machen ganz zum Schluss, um nochmal den Bogen ganz nach vorne zu spannen. Es ist ja so, dass Taylor Swift, ich glaube seit 2014 oder so, wo sie auch diesen Wechsel praktisch finalisiert hat, vom Country zum Pop mit diesem Erfolgsproduzenten Max Martin zusammenarbeitet, der ja praktisch auch Songs geschrieben hat und komponiert hat für andere sehr erfolgreiche Künstlerinnen, wie zum Beispiel Pink, Katy Perry und. Also das ist ja eigentlich, man nennt ihn, glaube ich, eine richtige Hitmaschine. So, jetzt kann man ja fragen, böse könnte man unterstellen, ist nicht eigentlich Taylor Swift nur eine weitere, die sich in diese Riege einreiht, die in dieser Zusammenarbeit mit ihm dann praktisch so durchstartet mit Hits, die dann daraus entstehen wie Shake It Off? Oder tut man ihr da Unrecht dann mit?
Man kann gar nicht laut genug Nein sagen. Das ist grundfalsch. Man kann also, Taylor Swift ist wirklich, das muss man ganz klar sagen. Taylor Swift ist, ich würde sagen, die begnadetste Songwriterin der letzten 20 Jahre. Da würde ich schon sagen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also davon bin ich absolut überzeugt.
Max also Martin, um das klarzustellen, er schreibt nicht die Songtexte für sie.
Nein, es ist nein, die Songtexte sowieso nicht. Sowieso nicht. Also nein, man muss es vielleicht da wirklich, damit kein Missverständnis entsteht. Ja. Also sie hat sich schon beim zweiten Album 2008 sehr darüber aufgeregt, dass ihr als junger Blondine, enorm schöner Blondine, vor geworfen wurde oder ihr unterstellt wurde, du schreibst doch die Songs nicht selber. Um das ganz klar zu sagen, ein Bruce Springsteen, der auch sehr früh gestartet hat, dem wurde niemals wahrscheinlich die Frage gestellt, du Bruce, da schreibt doch jemand die Songs für dich. Mit anderen Worten, einer jungen, normschönen Frau unterstellen wir erstmal sozusagen, die hat es ja wohl nicht selber geschrieben und so weiter. Das hat doch wohl wer anders gemacht. Dagegen hat sie sich sehr gewehrt. Sie, so sehr gewehrt, dass sie gesagt hat, das dritte Album schreibe ich komplett alleine. Alleine. Mhm. Und es ist bis dahin, klar, ihr bestes Album. Mit anderen Worten, so. Dann, um es klar zu sagen, sie arbeitet mit Songwritern zusammen, schreibt aber sehr viel selber und die Lyrics sowieso selber. Und sie ist für die, ich sag mal, Harmonieführung, die Akkordfolgen und so weiter, zentral ist sie verantwortlich. So, und jetzt kommt die große, das große Genie von Taylor Swift. Ja. Taylor Swift weiß, insbesondere, wenn sie Kurswechsel, musikalische Kurswechsel vollziehen will. Und du weißt, Taylor Swift ist ja eine der wirklich wenigen, die sehr konsequent Genres auch wechselt. Und den wichtigsten Genrewechsel hast du angesprochen, aus dem, sage ich mal, weitesten Country-Feld in die reine Pop-Zone rein. Und da sucht sie sich für diese Genrewechsel die richtigen Kooperationspartner. Und da hat sie sich dann 2012, da war das schon sozusagen auf dem Album Red, hat sie sich schon für drei Songs mit Max Martin und seinem Adlatus Shellback zusammengetan. Und dann passiert Folgendes. Dann arbeiten die zusammen die Songs, erarbeiten die und Taylor Swift bringt Ideen mit und er bringt als Produzent natürlich seine Ideen ein, ist ganz klar natürlich mit Shellback dann zusammen dafür zuständig, wie das Klangbild ist, wie die Produktion ist und so weiter. Und ich würde sagen, Taylor Swift und Max Martin in der Zeit 2012 und 2014, auch auf Reputation noch, da haben sie zusammengearbeitet, ist das Zusammenkommen zweier, würde ich schon sagen, Genies. Denn Max Martin, fabelhaft, natürlich ein ganz großer Produzent. Und die beiden pushen sich, ich glaube, bei den drei Songs von Red, We Are Never Ever Getting Back Together zum Beispiel, wäre so ein Song. Und dann natürlich 1989, du sagtest Shake It Off, aber auch sowas wie Blank Space und so weiter. Da pushen sich die beiden zu Höchstleistung. Und dann kommen solche, wie ich sage, richtig Pop-Monumente wie Blank Space eben bei raus. Und da ist er ganz groß. Sie hat dann ja nach Reputation andere Produzenten genommen und ist jetzt für Life of a Showgirl wieder mit Max Martin zusammengekommen. Er hat jetzt wieder produziert, das Album. Und da waren viele, und mich eingeschlossen, vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass Max Martin, wie gesagt, das letzte Max Martin Album, das sie zusammen gemacht hatten, war Reputation. Seitdem haben sie nicht mehr zusammengearbeitet. Ich hatte mir erhofft, dass noch stärker eine, ich sag mal, Kurskorrektur von Taylor Swift, dass wir noch mal eine neue Taylor Swift durch Max Martin jetzt, der wieder frisch an Bord gebracht wird, kennenlernen würden. Das war nicht der Fall. Es ist nicht so, ich sag mal so, ein Meilenstein geworden wie 1989. Aber nochmal, nein, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie irgendwie nur durch Produzenten groß wird. Da gibt es wirklich andere, leider, ohne sie zu dissen, aber Britney Spears zum Beispiel, das Album Blackout von Britney Spears ist ein gutes Beispiel. Blackout gilt als ihr bestes Album. Es ist produktionstechnisch so unfassbar gut. Es ist ein totaler Meilenstein von Britney Spears, dass ein Meilenstein, der die Klangästhetik, die Songstrukturen der nächsten 10 Jahre ganz massiv geprägt hat. Und noch heute, wenn man Blackout hört, wenn man einen Song wie Piece of Me von Britney Spears hört, man wirklich schlackert mit den Ohren, wie gut und wie innovativ und wie toll das ist. Und leider, so sehr es wehtut aus feministischer Sicht, wird man schwerlich behaupten können, der Beitrag von Britney Spears sei der entscheidende gewesen. Nein, das waren leider auch, glaube ich, alles Männer an den Produktionsregeln, Reglern, die dieses Album so groß und so avantgardistisch gemacht haben.
Ja, das ist natürlich, ich meine, du bist da viel tiefer drin. Also wenn man da jetzt von außen steht, so wie ich, und sich dann jetzt mal damit befasst, dann sind das natürlich genau solche Aspekte, wo man dann fragt, zum Beispiel, dieser Max Martin ist gerade bekannt dafür, man sagt das so, für diese Hooky-Top-Lines, also für diese freistehenden Hook-Lines, und die eine große Memorierbarkeit haben und dann eben auch so eine ganz, ganz stark eingängliche Melodie, die irgendwie so total ins Hirn schießt. Und wenn man dann zum Beispiel so einen Song hat wie Shake It Off, der sich ja auch, vielleicht widersprichst du mir da, aber dann vor allen Dingen auch über diese Hook identifiziert mit dieser markanten Melodie, könnte man ja, genau, das sind dann so Überlegungen, die man eigentlich trifft, wer war jetzt genau dafür verantwortlich? Also war dann zum Beispiel Taylor Swift, die das geliefert hat, oder war das Max Martin, der genau das geliefert hat? Weil das wäre ja praktisch mit einer der stärksten Erfolgselemente in diesem Song dann, ne?
Ja, man würde dann, wir wissen es nicht genau, oder zumindest ich weiß es nicht, wer jetzt speziell für was zuständig war. Was ich weiß ist, dass Taylor Swift die Jahre vorher eine Hook-Stärke aufgewiesen hat, die einfach eklatant ist. Ich meine, hör dir so einen Song wie Love Story von 2008 an und nenne mir, also Love Story ist so gut wie Don't Look Back in Anger, was die Hook-Qualität anbelangt, also von Oasis, bei dem man ja auch sagen würde, wow, was für eine Hook. Ja, also mit anderen Worten, oder hör dir einen Song wie Enchanted an von dem Speak Now-Album, dem dritten Album, und du denkst, meine Güte. Also mit anderen Worten, sie brauchte niemanden, sozusagen, der ihr zeigt, was Hooks sind. Ne? Ja. Das brauchte sie nicht.
Also da gibt es überzeugende Indizien dafür, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, ihr da auch praktisch die Leviten zuzuschreiben, die sie sich da selber dann verdient hat. Ja.
Ja, ich würde sagen, also das nochmal, weil das selten ist. Sie ist wirklich ein fabelhafter Teamplayer, und das heißt, sie kann mit Leuten zusammenarbeiten und sie sucht sich, das ist wichtig, die richtigen Leute aus, mit denen sie zusammenarbeitet. Das gelingt ihr sehr gut. Das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die bei vielen Künstlern, die vielleicht dann eher so großes Ego haben, nein, ich möchte das so machen, wie ich will, das ist bei ihr dann, glaube ich, so eine Qualität. Nein, ich kann gut zusammenarbeiten.
Ja, wie wir sehen, Taylor Swift ist ein extrem interessantes kulturelles Phänomen, popkulturelles Phänomen, aber eben auch gesellschaftliches, und deswegen kann man sich da, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten, gerade auch mit dir, das merkt man, aber es ist natürlich auch so interessant, einfach weil, das ist ja auch was du rausarbeitest, das eben so viel auch über Gesellschaft aussagt und über die Leute, die das mittragen und diese ganze Fan-Community, die dahinter steckt, deswegen ist es sicherlich so ein relevantes Thema, und deswegen ist es sicherlich auch ein Hauptpunkt, warum wir heute drüber gesprochen haben. Deswegen möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mich so ein bisschen in diese Welt als Nicht-Swiftie, entführt hast. Das war sehr interessant. Also vielen Dank, Jörn.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.